Presse und Freiheit gibt es nur zusammen. Deshalb unterstützen wir mit der Platz Panther Stiftung weltweit diejenigen, die sich tagtäglich dafür einsetzen. Und Sie können uns dabei unterstützen, mit einer Spende. Hallo, mein Name ist Gemma Teresarilla und ich leite bei der Taz unsere hauseigene Stiftung. Und wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten wissen oder direkt unsere Arbeit ermöglichen wollen, besuchen Sie uns doch auf taz.de/Stiftung.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Das waren Tage, die wir erlebt haben. Seit der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar schon geht es hin und her im Verhältnis Europa, Russland, Ukraine, USA vor allem. Das hat am letzten Freitag mit dem Streit, dem öffentlich ausgetragenen Streit und Eklat im Weißen Haus einen Höhepunkt gekriegt, der dann noch gefolgt wurde durch die Einstellung der militärischen Hilfe oder Aussetzung, wie es hieß, der militärischen Hilfe an die Ukraine. Über all das, was Europa jetzt daraus macht, wie man in Russland darauf schaut, wie die Ukraine darauf schaut, wollen wir heute reden in diesem durchaus besonderen Podcast, denn wir haben auch besondere Gäste. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin in der Auslandsredaktion der Taz für die USA zuständig und bei mir sind heute
Anastasia Magazova, ich bin Ukraine-Korrespondentin der Taz.
Mein Name ist Ina Hartwig, ich bin aus Moskau zugeschaltet.
Ja, und hier ist Erik Bonser aus Brüssel mal wieder.
Ja, zwei Zuschaltungen haben wir nicht so häufig, finde ich aber ganz besonders toll. Anastasia, ich würde gerne mit dir anfangen. Das war ja eine Achterbahn diese letzten Tage, sicherlich auch der Gefühle. Wie hast du es erlebt und wie haben es deine Kontakte in der Ukraine erlebt, diese Tage?
Ja, ich muss dazu sagen, dass eigentlich alle Ukrainer haben das am meisten live verfolgt. Und ja, die Reaktionen, die waren die erste und bis heute, das ist immer noch ein Schock und die Empörung. Und ich muss sagen auch, dass meistens die Ukrainer stehen an der Seite von Volodymyr Zelensky.
Das war eine Frage. Also wer live verfolgt, ist diese Szene im Weißen Haus, als Volodymyr Zelensky am letzten Freitag nach Washington gereist war, eigentlich auch bereit, dieses Rohstoffabkommen, Rahmenabkommen zu unterzeichnen und es dann vor laufender Kameras noch im Beisein der Presse tatsächlich eskalierte, erst über Lappalien, warum hast du keinen Anzug an und sowas, und dann aber über sehr ernsthafte Vorwürfe, Zelensky sei nicht bereit zum Frieden. Inhaltlich, was hast du gedacht, als du das gesehen hast, als du auch die Argumentation von Donald Trump und J.D. Vance gesehen hast?
Ja, ich habe sofort verstanden, dass es wird nicht gut ausgehen, weil die erste Frage, die Donald Trump an Volodymyr Zelensky gestellt hat, oh, du hast dich ein bisschen schöner gemacht, aber trotzdem, der Subtext war, du bist ohne Anzug gekommen. Also als er nur vom Auto abgeholt gehabt. Und ja, das war schon alles klar, wie es weitergeht. Aber die Ukrainer haben doch viele Hoffnung auf diesen Treffen gesetzt und dachten, ja, vielleicht jetzt endlich alle diese Rhetorik, die sie vor ein paar Wochen aus den USA gehört haben, wird es besser. Weil Zelensky wurde als Diktator bezeichnet von Trump und dann, dass eigentlich die Ukraine ist schuldig in diesem Krieg. Also deswegen, ja, es war eine große Hoffnung, aber am Ende, das hat ein riesiges Skandal geworden. Und natürlich, die Ukraine haben sich gefühlt an Platz von Volodymyr Zelensky. Also eigentlich die russische Propaganda hat immer wieder dieselbe Narrative verbreitet in der Ukraine oder gegen die Ukraine in den anderen Städten. Und natürlich, ja, es wurde sehr schockierend, als von den USA hat das noch einmal wiederholt und sogar J.D. Vance, Vizepräsident, hat das eskaliert. Also die gleichen Narrativen haben wir immer wieder gekämpft sozusagen, aber jetzt war es nicht einfach für Zelensky wieder zu sprechen, weil eigentlich keine englische Muttersprache und natürlich, wenn zwei gegen einen, es ist kaum möglich und besonders er war als Gast dort, nicht als Gastgeber. Und ja, ich habe nur von meinen Kontakten gehört, ja, wir waren wie nackt eigentlich und konnten gar nichts widersprechen in diesem Gespräch, wenn man so etwas sagen über diesen Treffen kann. Aber ich habe sofort verstanden, dass eigentlich es wird gar keine Kritik an Zelensky geben, weil, wie gesagt, die Ukrainer haben sich wirklich gefühlt und haben absolute volle Verständnis, dass Zelensky so reagiert hat.
Aus den USA kam ja dann auch von sowohl J.D. Vance als auch von Elon Musk tatsächlich das Narrativ, Zelensky müsse abtreten, müsse zurücktreten, müsse sich zumindest entschuldigen. Nichts davon ist passiert. Erik, ich würde dich gerne weiter fragen, weil also die Schockwellen hören nicht auf. Die sind ja schon seit dem ersten Telefongespräch Trumps mit Putin kurz vor der Münchner Sicherheitskonferenz ging das los. Mit der Rede von J.D. Vance bei der Sicherheitskonferenz ging es weiter. Und seitdem hat das eigentlich nicht mehr wirklich aufgehört, dieses Gefühl, in den USA keinen Verbündeten mehr, sondern vielleicht sogar einen Gegner zu haben. Dieses Treffen am Freitag hat ja erstmal auch dazu geführt, dass quasi, na, ich weiß nicht, ob alle, aber sehr, sehr viele europäische Staats- und Regierungschefs unmittelbar über alle sozialen Kanäle Solidaritätserklärungen an die Adresse der Ukraine herausgeschickt haben. Und seitdem gab es ja einiges an hektischer Aktivität. Nimm uns doch mal mit, was seitdem alles so passiert ist. Bis heute, Spoiler, wir zeichnen auf am Mittwoch, den 5. März nachmittags, also noch vor dem EU-Sondergipfel, der am Donnerstag in Brüssel stattfindet. Was dabei rauskommt, können wir heute zwar antizipieren, aber noch nicht aufnehmen. Erik.
Ja, sehr gerne. Also der Eklat im Weißen Haus ist natürlich in Brüssel mit Entsetzen, ungläubigem Staunen, Wut aufgenommen worden. Allerdings hat das niemand so deutlich gesagt, jedenfalls nicht in der EU-Kommission. Wenn man bei der EU-Kommission nachfragt, sagen die immer, wir kommentieren das nicht. Die Augen richteten sich dann auf den Sondergipfel, wenn man das so nennen möchte, in London, den Starmer, der britische Premier Starmer, organisiert hat. Und wenn man sich dann aber genau angeguckt hat, war die Reaktion relativ zurückhaltend. Also Wut und Empörung kamen nicht zum Ausdruck. Es kam ganz klar zum Ausdruck Solidarität mit der Ukraine, das ist richtig. Es gab die Ankündigung, man wolle eine Koalition der Willigen gründen oder bilden, um einen möglichen Waffenstillstand dann in der Ukraine auch abzusichern mit Friedenstruppen, wie das jetzt heißt. Aber das war's dann eigentlich auch schon. Viel mehr kam da nicht. Also es kam keine klare Verurteilung von Trump oder gegenüber Trump. Und es wurde auch nicht gesagt, wie du es jetzt anmoderiert hast, dass Trump jetzt sozusagen nicht mehr unser Alliierter ist oder sogar ein Gegner. Und die nächste Runde war dann am Dienstag, als die Kommissionspräsidentin von der Leyen einen Brief an die Staats- und Regierungschefs gerichtet hat. Und darin von Europas Moment sprach, jetzt müsse man sich gegen eine klare und gegenwärtige Gefahr verteidigen. Aber auf Nachfrage konnte niemand in Brüssel sagen, welche Gefahr das eigentlich sein soll. Ich meine, alle denken natürlich sofort an Trump und seinen Bruch des Bündnisses, aber das sagt dir hier keiner. Das sagt niemand in Brüssel. Der Hintergrund ist der Zollstreit, meine Vermutung jedenfalls. Man will es sich mit Trump nicht verderben. Aber es gibt natürlich auch einige Staats- und Regierungschefs, zum Beispiel in Polen, die unbedingt weiter mit Trump zusammenarbeiten wollen. Und nicht nur mit Trump, sondern mit den USA. Und dieser Brief enthielt dann eine kleine Bombe, wenn ich das so sagen darf, nämlich einen Plan zur Wiederbewaffnung, wie es von der Leyen nennt, Europas. Völlig irreführend übrigens, denn die Europäische Union war noch nie bewaffnet und es gibt auch keine Kompetenzen dafür. Aber gut, so hat sie es genannt. Sie nennt es Rearm Europe und möchte dafür bis zu 800 Milliarden Euro mobilisieren. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, auf dem EU-Gipfel am Donnerstag das zu diskutieren und zu klären, was die nächsten Schritte sind.
Aber ich noch mal kurz nachgefragt, Erik, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Diese 800 Milliarden Euro, wenn ich das richtig verstanden habe, meint sie nicht, dass eine irgendwie auszustattende EU-militärische Kompetenz oder gar eine europäische Armee mit einem neuen Fonds von 800 Milliarden Euro ausgestattet sei, sondern dass das, was die europäischen Staaten in ihrer Gesamtheit plus vielleicht dieser European Defense Fund, von dem sie gesprochen hat, kannst du auch nochmal erklären, was sie, oder wenn du es verstanden hast, was damit gemeint ist, dass die alle zusammen 800 Milliarden mobilisieren sollen, was, wenn ich das richtig weiß, haben wir derzeit europäische Verteidigungsausgaben von circa 430 Milliarden schon ein ganz schöner Batzen drauf wäre, aber eben nicht ganz neu 800 Milliarden, sondern 370 Milliarden mehr als jetzt, oder?
Das kommt obendrauf, richtig. Und das geht nicht. Wir haben keine europäische Armee und wir haben eben auch keine wirkliche Kompetenz für Verteidigungspolitik in Brüssel bisher. Wir haben zwar einen Verteidigungskommissar, aber der hat bisher eigentlich außer Ankündigung noch nichts gemacht. Du hast also recht, das kommt on top. Und das Geld ist letzten Endes bestimmt für Rüstungsausgaben in den 27 Mitgliedstaaten und für Waffenhilfe in der Ukraine. Und es gibt bei diesen 800 Milliarden eigentlich nur einen einigermaßen greifbaren Topf, einen neuen Topf. Das sind 150 Milliarden, die über EU-Schulden eingetrieben werden sollen. Und dieses Geld soll dann an die Mitgliedstaaten weitergegeben werden, je nach Bedarf. Das Verfahren ist auch noch nicht geklärt. Sozusagen, wer sich zuerst meldet, kriegt es, um dann zum Beispiel Waffen für die Ukraine zu kaufen. Dieses Verfahren ist einmal erprobt worden 2020 in der Corona-Krise. Das funktioniert. Allerdings, wie gesagt, wie die Auszahlung funktioniert und ob das schnell eine neue Waffenhilfe generiert für die Ukraine, ob das den Stopp der amerikanischen Militärhilfe kompensieren könnte, steht in den Sternen. Das kann niemand beantworten. Und der Rest, 650 Milliarden Euro, ist, das habe ich auch in der Taz geschrieben, eigentlich eine Luftbuchung. Also da wird dann gesagt, wir lockern die Schuldenregel. Ihr könnt also für Rüstung und Verteidigung mehr ausgeben. Und wenn ihr das 4 Jahre lang macht und eure eigenen Rüstungsausgaben, und darum geht es, die eigenen nationalen Rüstungsausgaben um 1,5% des Bruttoinlandsproduktes erhöht, dann kommen eventuell in 4 Jahren 650 Milliarden zusammen. Also wie gesagt, der reale Betrag ist maximal 150 Milliarden. Und wann das Geld zur Verfügung steht und ob es rechtzeitig noch kommt, um der Ukraine zu helfen bei der Verteidigung gegen Russland, das weiß im Moment niemand.
Aber es ist ja tatsächlich ein Impetus, der sich durch verschiedene Länder zieht. In Deutschland selber haben wir jetzt gerade heute sehr viel darüber diskutiert, dass die CDU und SPD, die sich gerade in den Sondierungsgesprächen für die neue Bundesregierung befinden, sich offensichtlich geeinigt haben auf ein Verfahren mit einer Sondersitzung des noch alten Bundestages, um zu vermeiden, dass AfD oder Die Linke eine Sperrminorität da hätten. Also mit den Grünen zusammen will man in der nächsten Woche noch 3 neue Geldpakete beschließen, darunter ein 500-Milliarden-Paket für Infrastrukturinvestitionen, aber eben auch eine Auflösung der Schuldenbremse eigentlich für Militärausgaben. Alles, was über 1% des Bruttoinlandsprodukts geht, soll darauf schlichtweg nicht mehr angerichtet werden, anders als das Sondervermögen bisher, was dann eben bedeuten würde, dass es dauerhaft zur Verfügung, also nicht zur Verfügung steht, aber aufgenommen werden kann, dieses Geld. Inna, diese ganzen, erstens, wie hat man aus Moskau auf all die Ereignisse in Washington am vergangenen Wochenende und auch die Rhetorik von J.D. Vance und Donald Trump geguckt? Und wie beeindruckt ist man in Moskau über diese europäischen Versuche, sich jetzt als Europa stark zu machen?
Also Moskau geht es in dieser Hinsicht ganz wunderbar. Trump hat Moskau ein wunderbares Geschenk gemacht, indem er praktisch das Narrativ der Russen übernommen hat. Man freut sich aber nicht ganz offen hier, weil der Kreml auch nicht so recht weiß, was das heißt. Der Kreml weiß auch, dass Trump sehr unberechenbar ist. Er kann heute das sagen, morgen das sagen. Und er hat auch gesehen, wie er letztlich Selenskyj fallen lässt vor den Augen der Welt. Was passiert, wenn Trump auch bei den Russen nicht weiterkommt mit dem, was er will? Das wissen die Russen natürlich auch nicht. Deshalb ist vom Kreml selbst relativ wenig zu vernehmen, von den Propagandisten dafür umso mehr. Die freuen sich auf offener Bühne. Die sagen dann endlich, haben es wenigstens mal die Amerikaner begriffen, was wir schon seit Jahren erzählen. Die Europäer, das sind ja sowieso Nichtskönner. Europa ist jetzt in den Augen zumindest der russischen Propagandisten nach Putins Aussage auch, dass die Europäer sich wie Rüpel verhalten hätten bei Trumps Wahlkampf, schuldig für das Übel der Welt. Früher waren das die USA. Und man lehnt sich zurück hier und schaut sich das an, denn die Russen haben Zeit, sie haben keine Eile, sie haben ihr ganzes Land, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft auf den Krieg ausgerichtet. Und sie schauen jetzt mal an, was so in Amerika passiert, was in Europa passiert und was sie für sich herausschlagen können letztlich.
Was glaubst du denn? Bisher sind ja, also Trump redet davon, er will so schnell wie möglich einen Deal machen, um Frieden zu haben in der Ukraine, also um den Krieg zu beenden. Und die Forderungen, die er an die Ukraine gerichtet hat, haben wir sehr deutlich gehört bisher. Also von Rohstoffdeal bis zu Waffenstillstand zustimmen, keine NATO-Mitgliedschaft in der Zukunft, Abtretung von Gebieten, Krim und wahrscheinlich große Teile des Donbass. An die russische Seite gerichtet habe ich von Trump noch keinerlei Forderungen gehört. Hältst du es denn für möglich, angenommen, sie würden das alles kriegen, was jetzt der Ukraine abverlangt wird, hätten sie dann ein Interesse, tatsächlich den Krieg zumindest erstmal einzufrieren, wenn nicht zu beenden?
Also ans Einfrieren denkt hier niemand. Das sagen die auch. Es wird nicht eingefroren. Es gibt keine Waffenstandslinie. Es gibt keine Sicherheitstruppen, die Europa sich wünscht. Russland lehnt das vehement ab. Das sagen die in jeder öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzung. Sicherheitstruppen, Friedenstruppen, wie auch immer das dann genannt und geartet ist, ist hier überhaupt nicht vorgesehen in dem Sinne. Lavrov, der Außenminister, nannte das leeren Blödsinn. Peskov ähnlich. Und ich glaube tatsächlich, dass die Russen auf Zeit spielen, dass die abwarten, dass die gucken, was können sie für sich herausschlagen. Und sie schlagen zumindest jetzt für sich die Maximalforderungen aus. Und das sind die Dinge, die Putin noch im Sommer 21 geschrieben hatte. Jetzt hat er zwar gesagt oder wiederholt, dass Selenskyj eine toxische Person sei, mit ihm sei er nicht zu verhandeln. Aber die ukrainische Staatlichkeit, so nannte er, müsste ja beibehalten werden. Die ukrainische Staatlichkeit aber hat er eben im Sommer 21 schon definiert. Die gibt es für ihn nur, wenn Russland die Ukraine kontrolliert. Das heißt, es gibt quasi für ihn keine Ukraine und daran halten sich die Russen bis heute. Daran hat sich nichts geändert und jetzt schauen sie, was ihnen Trump noch auf dem Silbertablett servieren kann.
Meinst du, das wird auch so bleiben, dass sie sich das einfach schön angucken, wie sich Europa, die Ukraine und die USA so ein bisschen gegenseitig zerfleischen und irgendwie versuchen, noch eine Linie zu finden? Sie selber gucken einfach ganz ruhig weiter zu. Bleibt das so?
Also was in Zukunft ist, kann ich natürlich nicht sagen, weil sich momentan alles so schnell auch ändert. Zunächst einmal bleibt es so. Das denke ich schon, weil sich Russland da null bewegt und an ihren Zielen und die Ziele waren die sogenannte Entnazifizierung und die Demilitarisierung der Ukraine und letztlich die Zerstörung der Ukraine. Daran halten sie sich. Und vor allem gefällt es den Russen, dass vor allem die Europäer sich jetzt so in die Haare bekommen und nicht so recht wissen, was sie wollen. Das ist ja eines auch der Ziele Moskaus schon immer gewesen, die Europäer zu spalten. Und das schauen sie sich jetzt an und ich glaube, das erfreut sie durchaus. Sie betonen immer wieder, dass sie erstmal das Vertrauensverhältnis mit Washington wiederherstellen müssen. Daran ist etwas dran. Peskov hatte erst vorgestern, glaube ich, gesagt, dass nichts geschieht, bevor nicht die diplomatischen Vertretungen wieder voll besetzt sind. Und das dauert. Das heißt, ja, sie spielen auf Zeit und das dauert eben.
Ja, ich stimme vollkommen zu. Sie sitzen wie im Kino und jeden Abend warten auf die nächste Folge und gar nichts machen, also vielleicht Popcorn essen. Und ja, absolut, ich gebe recht, Tina, dass sie warten einfach und jeden Tag, sie kriegen noch ein Stück weiter von dem ukrainischen Land und ja, machen einfach weiter, ändern ihre Rhetorik gar nicht und ihre Forderungen und ich glaube nicht, dass eigentlich, was Trump Selenskyj gesagt hat, das waren wirklich die amerikanische Forderung, das waren russische Forderungen. Er hat das einfach wiederholt. Also NATO-Mitgliedschaft und alle anderen Aspekte. Für die Ukraine, das bedeutet gar kein Frieden. Ja, ich werde noch einmal wiederholen, weil, wie gesagt, was Selenskyj eigentlich sagt, das denken alle Ukrainer auch. Und gestern Abend hat er seine traditionelle Rede gegeben, ja, zu Ukraine und hat gesagt, wir wissen, was sie werden von uns erwarten. Sie werden gar keine ukrainische starke Militär sehen wollen und auch einige politische Änderungen in der Ukraine selbst und natürlich dass wir also einfach zustimmen, alles, was uns wird gesagt. Das ist natürlich nicht nur für Zelensky, sondern für die Ukraine selbst keine Lösung oder kein Frieden. Aber was welche Rhetorik wir hören aus den USA, es ist natürlich nur betont, dass eigentlich sie sind nicht mehr der Partner der Ukraine, sondern Partner von Russland oder von Putin und Kreml. Und ja, die Ukrainer stehen jetzt und gucken nach Europa. Aber wir haben von unserer Kollegin gehört, ja, die Europa auch nicht besonders aktiv ist. Und ich frage mich, warum eigentlich? Weil die europäischen Staaten oder meistens von den Staaten verstehen einfach nicht, in welcher Gefahr sind wir jetzt alle. So, eigentlich es geht, ja, ich wiederhole mich wieder und nicht nur mich, sondern auch Zelensky. Es geht nicht nur um die Ukraine, es geht um unsere Leben hier in Europa. Und man muss wirklich das erkennen und verstehen. Ich verstehe auch die Regierungen, die wollen gar keine scharfe Kritik an Trump oder J.D. Vance geben, weil ja, sie haben Hoffnung vielleicht, ja, wir können irgendwelche Wege finden und wiederherstellen, diese Kontakte. Aber ich glaube, es liegt eigentlich an Weltanstellung und die, ja, man kann auch sagen, Ideologie von den heutigen amerikanischen Regierung. Und ja, die liberale Demokraten sind etwas Fremdes für die USA geworden. Ist es so?
Erich?
Ja, also ich sehe es zum Teil doch etwas anders, muss ich sagen. Also in der Ukraine hat sich seit mindestens einem halben Jahr, wenn nicht seit einem Jahr, abgezeichnet, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist, dass das Land auf der Verliererstraße ist. Auch Zelensky konnte sehen, dass Biden schwach und schwächer wurde. Auch Zelensky hat natürlich mitbekommen, als Trump die Wahl gewonnen hat. Auch Frau von der Leyen war natürlich informiert, dass ein Machtwechsel in Washington bevorsteht. Und weder in Kiew noch in Brüssel hat man irgendetwas vorbereitet. Es gab keinen Plan. Zelensky hat seine Rolle einfach weitergespielt wie bisher, nach dem Motto, ich spiele auf Sieg. Und er wurde darin von den Europäern bestärkt. Und das ist natürlich letzten Endes fahrlässig gewesen und auch fatal. Denn jetzt zeigt sich, also die Europäer haben weder einen Plan, also seit gestern haben sie einen Plan auf dem Papier, aber nicht wirklich, das muss ja auch alles jetzt noch beschlossen werden, weder einen Plan, wie man einen möglichen Ausfall oder einen dauerhaften Ausfall der US-Militärhilfe kompensieren kann, noch haben sie einen Plan für die eigene Verteidigung und schon gar keinen Friedensplan. Und das ist meiner Meinung nach das größte Versäumnis der Staats- und Regierungschefs. Nichts wurde vorbereitet. Man hat einfach gesagt, das steht ja schwarz auf weiß in den Gipfelbeschlüssen, as long as it takes. Das war die Linie, die galt eigentlich bis vorgestern. Das heißt, im Prinzip können wir den Krieg auch noch 10 Jahre weiterführen, so lange, bis einfach die Russen sozusagen besiegt sind oder aufgeben. Das war die Linie. Völlig unrealistisch. Und was wir dann gesehen haben, als das nicht mehr funktionierte und Trump seine Show aufgeführt hat und angefangen hat, seine Deals zu machen, die ja auch wirklich erpresserisch waren, auch gegenüber der Ukraine. Rohstoffe wollen wir erstmal haben, bevor wir überhaupt mit euch reden. Das ist natürlich unmöglich. Die EU hat da keinen Anspruch erhoben. Sie hat nichts dazu gesagt, gar nichts. Weil man eben weiß, man ist letzten Endes von den USA und von Trump abhängig. Man hat ja gar keinen eigenen Plan. Und die jüngste Wendung, und die finde ich auch sehr bedenklich, und ich, das würde mich mal interessieren, wie ihr das seht, ist, dass Zelensky gesagt hat, ja, ich erkenne dich an, großer Leader Trump. Das war die Erklärung von gestern. Ich weiß nicht, ob er das auch im Fernsehen gesagt hat. Und dass Bundeskanzler Scholz gesagt hat, jawohl, die Amerikaner haben eine Führungsrolle. Ich meine, wo ist da der Widerstand? Wo ist da der Aufstand? Wo ist da überhaupt eine klare Position? Das ist schon wirklich traurig. Und das heißt, letzten Endes wird Zelensky sich in seine neue Rolle fügen müssen. Er musste ja sozusagen schon erklären, jawohl, ich unterschreibe diesen eigentlich erpresserischen Rohstoffdeal und jawohl, ich will jetzt auch Frieden. Und am Ende wird es heißen, jawohl, ich werde auch die amerikanischen und russischen Bedingungen akzeptieren müssen. Das ist das, was sich im Moment aus meiner Sicht abzeichnet. Denn die Europäer, auf die kann man sich im Moment wirklich nicht verlassen.
Die Europäer hatten 3 Jahre mindestens Zeit, um etwas zu machen und die haben nichts getan. Und ich frage mich, was muss noch passieren, damit man tatsächlich in Europa, in die EU, sieht, was der Mensch hier in diesem Land macht, aus seinem eigenen Land übrigens auch und aus seinem Nachbarland. Und was sendet das für Signale auch nach außen, auch an andere Länder, an China zum Beispiel? Und ich frage mich tatsächlich, was hat man die letzten 3 Jahre getan? Und warum überlässt man jetzt den Imperialisten quasi die Welt? Und sagt das nicht. Deshalb war quasi dieser Eklat in Washington durchaus interessant anzusehen, wie da quasi der Mafia-Boss dem kleinen Schuljungen erklärte, was er zu tun und zu lassen habe. Und dieser kleine Schuljunge, der letztlich nichts zu verlieren hat, ich meine, um zu kapitulieren, muss er nicht nach Washington fahren, da kann er auch hier in Moskau vorbeikommen. Und dieser Schuljunge hat quasi dem die Meinung gegeigt und hat gesagt, nein, ich weiß, was Krieg ist und ich habe mich genug bedankt und ich trage keinen Anzug und ich spreche so schlecht Englisch, wie ich das eben spreche. Und die Europäer äußern sich dazu nicht, dass er quasi die Ukraine ausverkaufen wollte, weil ihm nichts anderes übrig bleibt, weil letztlich Europa tatsächlich keinen Plan hat.
Ja, ich muss nur wieder sagen, dass die Niederlage der Ukraine wird auch bedeuten, die Niederlage Europas. Es ist gar keine pathetische Worte, es ist wirklich so, weil diese 100.000 russische Soldaten, die jetzt in der Ukraine sind und noch weiterkommen, sie werden nicht einfach so an einem Tag einfrieren, Trumps Frieden oder wie man das nennen will. Sie werden nicht nach Hause gehen. Sie werden irgendwo an der Grenze der EU stehen bleiben. Und wie lange sie werden stehen da, ist es auch eine Frage. Deswegen, ja, man muss diese Gefahr erkennen, endlich. Und ja, ich stimme vollkommen zu, 3 Jahre, aber sogar mehr, 11 Jahre. Nach der Annexion der Krim wurde schon klar, dass Russland ist bereit, weiterzugehen. Und sie haben ihre Forderungen schon ganz klar dargestellt. Aber trotzdem, wie hat man sich vorbereitet, um irgendwelche Lösungen zu finden? Sogar jetzt, die Europäer suchen nach zum Beispiel Alternative für Starlink. Es ist ein ganz primitives Beispiel, aber trotzdem, es gibt gar keine starke Alternative.
Starlink, das Kommunikationssystem, ja. Satellitenbasierte, betrieben von der Starlink-Kompanie, ausgerechnet von Elon Musk, was aber tatsächlich seit Kriegsbeginn, seit Beginn der vollen Invasion 2022 der Ukraine zur Verfügung gestellt wurde und offensichtlich, nach dem, was man so hört, auch für die militärische, aber auch zivile Kommunikation im ganzen Land extrem wichtig ist.
Absolut. Ne? Wenn man abschaltet dieses System, das bedeutet nicht nur die Truppen ja gar keine Kommunikation mehr haben und gar nichts planen können, aber auch Krankenhäuser, Unis, Schule, alles Mögliche ist sehr stark, ja, steht in Verbindung mit diesem System. Und es geht nicht um die Ausrüstung, wenn man auch über die Waffensysteme nicht sprechen will. Also es ist etwas anderes. Trotzdem wurde nichts gesagt und immer wieder nach den USA geguckt und sich verlassen. Es funktioniert leider nicht mehr so.
Na gut, aber nun sind wir ja jetzt... Okay, Erik erstmal.
Das würde ich doch gerne noch ein bisschen relativieren, ehrlich gesagt. Also klar, die Europäer machen keine gute Figur, habe ich ja selber gesagt. Aber es gab die Minsker Abkommen, es gab Angela Merkel und François Hollande, die schon versucht haben, das Schlimmste zu verhindern. Auch kann man jetzt lange darüber streiten, ob das richtig war und ob das überhaupt richtig angelegt war. Aber es gab die Versuche. Dann passierte aber Folgendes. Es gab eben einen Regierungswechsel in Washington und es kam ein gewisser Joe Biden an die Macht. Und wer hat sich voll auf Joe Biden verlassen? Vor allem hier die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie hat alles, und übrigens auch der deutsche Bundeskanzler, der dann kam, Olaf Scholz. Sie haben alles bis ins Detail mit Joe Biden abgestimmt. Sie haben sich völlig auf Biden und die Demokraten in Washington verlassen. Das ist im Nachhinein klar ein Fehler gewesen, aber es ist nicht so gewesen, als hätte man nichts gemacht. Es hat also die schärfsten Sanktionen gegen Russland gegeben, die es jemals in der EU gegeben hat, die auch Europa und Deutschland geschadet haben, das nur nebenbei. Die Sanktionen werden jetzt weiterverfolgt. Man hat tatsächlich daran geglaubt, dass die Sanktionen Russland ruinieren würden. Das ist ja nachzulesen. Es gab ja sogar öffentliche Auftritte von der Leyen. Sie hat sich darüber lustig gemacht, dass die Russen Kühlschränke ausschlachten, weil sie keine Mikrochips mehr hätten angeblich. Man hat fest damit gerechnet, dass Russland zusammenbricht. Man hat fest damit gerechnet, dass die Ukraine siegt. Man hat sich auf die Propaganda, möchte ich jetzt doch auch mal sagen, aus Kiew verlassen, dass alles gut läuft. Und das ist jetzt das Ergebnis. Ein Regierungswechsel in Washington und alles bricht in sich zusammen. So, das ist die eine Seite. Also ich glaube, es war ein großer Fehler, sich auf Biden und auf eine bestimmte US-Administration zu verlassen. Die andere Seite ist aber auch, das muss man auch sagen, es gibt mindestens ein Land in der Europäischen Union, das immer schon gesagt hat, wir müssen mehr für die eigene Verteidigung tun, wir müssen uns unabhängiger machen, das ist Frankreich. Und das Dumme ist, und das erleben wir auch jetzt wieder, kaum jemand möchte Frankreich da folgen. Also Frankreich sagt das nicht erst seit gestern, nicht seit vorgestern, sondern mindestens seit 20 Jahren. Der Witz der Geschichte ist, dass Frankreich 1954 die Europäische Verteidigungsgemeinschaft zu Fall gebracht hat. Das wollte de Gaulle nicht. Und jetzt will Macron eine Europäische Verteidigungsunion aufbauen. Und wir werden es, glaube ich, dummerweise beim EU-Gipfel dann sehen, der jetzt wieder stattfindet. Da gibt es einen, die das nicht wollen. Das sind nicht mehr nur die Briten, die ja gar nicht mehr dazugehören. Das sind die Polen, das sind die Balten. Und das ist in gewissem Sinne auch Deutschland, das am liebsten seine Waffen weiter in den USA kauft. Und wie gesagt, Bundeskanzler Scholz hat ja heute schon erklärt, er erkennt die Führungsrolle der USA an. Ja, wenn man die Führungsrolle der USA anerkennt, dann wird man wohl keine eigene Verteidigungsunion aufbauen. Und solange das so bleibt, kommen wir nicht voran. Aber trotzdem, das Positive dabei, es gibt mindestens ein Land, dass das anders sieht und dass tatsächlich eine unabhängige Verteidigung möglicherweise auch jenseits der NATO in Erwägung zieht und auch Beiträge leistet. Das ist Frankreich.
Ich kann natürlich nicht unkommentiert lassen die Aussage, dass Zelensky spricht nur über den Sieg oder die Kiew-Propaganda. Ja, eigentlich die Ukraine, was soll eigentlich der Präsident anders sagen aus dem Land, die sich verteidigt? Und natürlich hoffen auf den Sieg, aber die Ukraine können auch mehr leisten. Sie haben Kiew-Oblast befreit, Kharkiv-Oblast befreit, die große Stadt Cherson auch. Jetzt sie sind immer noch in Cherson, in Kursk-Oblast. Also die Ukraine können leisten, nur wenn sie die Unterstützung haben.
Vielleicht. Also es gibt so ein paar Punkte, glaube ich, über die wir noch reden sollten. Einmal, es sieht ja so aus, als ob Trump sich definitiv vorgenommen hat, die Ukraine in einen ungerechten Frieden reinzuzwingen allerdings auch. Und tatsächlich, aufgrund all dem, was ihr gerade auch geschildert habt, ist die Ukraine tatsächlich auf die militärische Unterstützung und die Aufklärung, auch wir haben da vorhin im Vorgespräch kurz drüber geredet, weil tatsächlich schon seit Vorbeginn der Invasion hat die Ukraine Aufklärungsdaten, satellitengestützte Aufklärungsdaten aus den USA bekommen, von denen sie auch sehr abhängig ist, um zu wissen, wann kommen Luftangriffe, von wo kommen sie, mit was kommen sie und auch russische Truppenbewegungen zu identifizieren auf eine Art und Weise, was sie selber so nicht können. Wenn das alles weg ist, wird die militärische Situation für die Ukraine deutlich schwieriger werden und die Europäer können das ziemlich sicher, zumindest nicht kurzfristig, aber womöglich nicht langfristig, aber da hat man auch nicht so viel Zeit jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht ersetzen. Das heißt, dieses ganze Spielen damit, doch irgendwie noch die USA Trump so weit zu besänftigen, dass er erstmal noch an Bord bleibt, was, glaube ich, sowohl von Zelenskys Seite jetzt aus passiert, mit doch Tönen, die Trump zumindest rhetorisch so ausschlagen kann, als sei, würde Zelensky jetzt denn doch zu Kreuze kriechen und sich entschuldigen. Er hat sich nicht entschuldigt, um das mal ganz klar zu sagen, aber Trump hat das gestern Nacht in seiner Rede zur Lage der Nation so dargestellt, als würde Zelensky jetzt doch, also sich da an das Zeichen, stimmt überhaupt nicht. Aber trotzdem die Frage, wenn das so ist, dass Trump unbedingt ein irgendwie geartetes Ende der Kriegshandlungen zumindest bald erreichen will, wie könnte es denn überhaupt nur aussehen? Was ist denn einigermaßen realistisch? Oder gibt es überhaupt keinen, nicht nur keinen gerechten, sondern auch keinen realistischen Weg dahin jetzt gerade? Was meinst du, Anastasia?
Ja, ich sehe ganz ehrlich gar keine Auswege, weil ich verstehe nicht, wie zum Beispiel alle diese ukrainischen Soldaten einfach plötzlich werden nicht das Land verteidigen. Oder sollen zum Beispiel die russischen Drohnen, die jeden Tag kommen in der Ukraine, nicht abgeschossen? Oder wie soll das aussehen? Ich verstehe das nicht. Was wird passieren mit den Menschen auf den besetzten Gebieten? Werden sie weiter vergewaltigt und gefoltert? Oder werden sie freilassen? Was wird passieren? Es gibt nur große Worte, aber gar keine praktische antworten. Und ich verstehe das auch nicht, weil die russische Regierung zum Beispiel sagt, ja, wir brauchen auch Saporizhia und Cherson. Das sind die zwei große Städte, die waren, Saporizhia zum Beispiel war nie besetzt von Russen. Und ja, wie soll das aussehen, wenn die USA wird wirklich zwingen, die Ukraine das machen? Und ich sehe momentan keine Antwort, obwohl zum Beispiel Zelensky gestern hat auch gesagt in diesem Brief, aber das war ehrlich gesagt ein Tweet. Ja, er hat gesagt, wir sind bereit, ja, Luftwaffenruhe sozusagen und andere Möglichkeiten, aber ob die Russen sind bereit, das auch zu machen und wer wird das kontrollieren. Aber ohne diese Aufklärungsdaten wird die Ukraine tatsächlich sehr hart und kaum möglich, diese Rakete im Luft ja, so, sich vorbereiten, um sie abzuschießen und die Drohnen auch. Und ich muss noch eine ganz wichtige Sache sagen, dass jede Nacht wird, so früher war zum Beispiel 10, 20, 50 Drohnen, jetzt ist es fast 200 pro Nacht. Es ist wirklich
die von Russland auf die Ukraine gerichtet.
Genau, genau. Und so, es ist dazu noch Raketen. Also es sieht nicht nach Bereitschaft so zum Frieden gehen.
Also in Russland gibt es diese Bereitschaft in dem Sinne auch nicht, weil, wie gesagt, es liegt ja nichts vor, zumindest nichts, was wir kennen, was an Russland gerichtet sein könnte von Washington aus. Aber da ist auch ziemlich viel Unklarheit da. Eben Anastasia hat das schon angesprochen mit Saporizhia oder Cherson. Diese Gebiete stehen hier in der Verfassung als russische Gebiete. Und Lavrov betont es auch immer wieder und auch andere Führungspersönlichkeiten hier. Das ist der Wille des Volkes, als die Verfassung umgeschrieben wurde. Und das bleibt so. Was heißt das? Was passiert mit den Menschen, die dort leben? Bekommen die alle russische Pässe? Wie funktioniert das? Was passiert mit Kursk, die Region, die von den Ukrainern besetzt gehalten wird? Das ist auch nicht klar. Es gibt zwar Gespräche von irgendwelchen Tauschaktionen, darauf lassen sich die Russen nicht ein. Also da ist auch von Moskau aus sehr vieles ungeklärt. Und deshalb ist zumindest in nächster Zeit, auch wenn die Russen die Ukraine mehr beschießen könnten, weil den Ukrainern sozusagen der Stoff ausgeht, weil Washington das nicht mehr liefert. Also es ist völlig unklar und völlig unberechenbar auch. Das heißt, man muss sich tatsächlich anfangen, damit zu beschäftigen, was das bedeutet und eben auch in jeder europäischen Hauptstadt.
Erik, was meinst du?
Wie gesagt, die Europäische Union hat keinen Plan. Was wir gesehen haben, ist, dass vor allem Emmanuel Macron, also der Staatschef Frankreichs, versucht hat, so eine Art Umarmungstaktik zu fahren. Also nach Washington fahren, dem Trump auf die Schulter zu klopfen, ihm ein bisschen zu schmeicheln und gleichzeitig zu sagen, ah, wir sind aber auch noch da, wir zahlen auch ganz viel für die Ukraine und wir hätten gerne, dass du Herrn Zelensky einlädst und seine Wünsche berücksichtigt. Diese Taktik ist offensichtlich gescheitert nach dem Eklat im Weißen Haus. Jetzt stellt man sich, das entnehme ich den Brief von Frau von der Leyen, darauf ein, dass es doch eine Art von Diktatfrieden geben wird und dass die Europäer die undankbare Rolle haben werden, eben diesen Frieden abzusichern, weil die Amerikaner da nicht mitmachen, eben mit diesen Friedenstruppen. Und Frau von der Leyen hat ja auch schon diesen ziemlich verräterischen Satz gesagt von dem stählernen Stachelschwein, was die Ukraine dann sein soll, nach dem Motto, da beißen sich die Russen dann später die Zähne dran aus. Es gibt auch die Vision sozusagen, dass die Ukraine so eine Art Israel wird, also waffenstarrend, hochbewaffnet. Praktisch die Hälfte der europäischen Rüstungsindustrie, Rheinmetall und Co. sitzen in Kiew, sodass die Russen sich da nicht mehr rantrauen. Das ist aber natürlich keine angenehme Vision, aus meiner Sicht jedenfalls. Entspricht eigentlich auch nicht der historischen Mission der Europäischen Union, die sich ja mal als Friedensunion gesehen hat. Und vor allem ist es offenbar nicht realistisch, wenn ich euch richtig verstehe. Also vor allem Putin will das ja nicht dulden, dass es da europäische Truppen gibt. Das wäre für ihn ja eine NATO 2.0 oder eine getarnte NATO-Truppe. Zumal ja viele Europäer, zum Beispiel die Polen, versuchen immer noch Sicherheitsgarantien der Amerikaner zu haben. Deswegen denke ich, das führt nicht sehr weit. Letzten Endes führt es nicht zum Ziel. Und der einzige Ausweg, den ich erkennen könnte, wäre tatsächlich eine gesamteuropäische Sicherheitsordnung, die dann auch Russland einschließt. Diese Vision gab es ja schon mal vom Europäischen Haus und so weiter. Muss allerdings einräumen, darüber spricht in Brüssel jedenfalls im Moment noch niemand. Ich würde es Macron zutrauen, dass er in seinem Hinterköpfchen sowas schon mal überlegt. Aber ausgesprochen hat das noch keiner. Das ist eben das strategische Versagen letzten Endes der Europäischen Union, dass sie immer nur von Krisengipfel zu Krisengipfel hechelt und nicht über den Tag hinaus denkt und nicht paneuropäisch denkt nach dem Motto, wie wäre der Zustand, den wir eigentlich anstreben? Denn der Zustand einer waffenstarrenden Ukraine, die feindlich Russland gegenübersteht, und eines waffenstarrenden Polens und Finnlands, das feindlich Russland gegenübersteht, das wäre für mich keine positive Vision. Das wäre ein kalter Krieg 2.0, eigentlich nur noch viel schlimmer, weil man noch nicht mal mehr die Hoffnung auf eine Aussöhnung hat. Das ist aber das, was im Moment sozusagen in der Mache ist, in der Planung ist.
Aber das mit diesem stählernen Stachelschwein ist ja geradezu politisch naiv. Es erschüttert mich ehrlich gesagt ein wenig, denn beschäftigt man sich eigentlich nicht so richtig damit, was hier gesagt wird und wie man das hier auch meint. Also wenn der Kreml, das russische Außenministerium davon sprechen, dass sozusagen die Anfangsgründe dieses Konflikts, wenn man schon nicht von der Spezialoperation spricht, spricht man ja hier von Konflikt, und die müssen beseitigt werden. Und das ist eben die Ausweitung der NATO und so die Russen zumindest, dass in der Ukraine kein Russisch gesprochen werden darf und so weiter. Und die Ausweitung der NATO ist in den Augen der Russen, hatte ich ja schon mehrfach erwähnt, sind die Friedenstruppen, die aus Europa kämen. Also und dann muss man auch sehen, dass das an der Rhetorik beziehungsweise auch an der Ideologie Moskaus, sich selbst mit wie auch immer geartetem Frieden nicht verschwinden würde. Und diese Ideologie ist eindeutig gegen die liberal denkenden Menschen gerichtet, gegen den Westen letztlich, beziehungsweise also die Konstruktion des Westens. Und was man auch, finde ich, viel zu wenig betrachtet in dieser ganzen Konstruktion von Verhandlungen, Friedensgesprächen, Friedensplänen: Russland hat sich verändert. Es ist ein ganz anderes Land. Und es wird nicht plötzlich gewaltfreier, demokratischer, was auch immer, wenn nicht mehr gekämpft wird. Hier ist nichts mehr mit irgendwie anders gearteten Meinungen. Oder also der Staat schaut quasi zu jedem ins Bett letztlich. Und das wird nicht einfach verschwinden. Und das beachtet, finde ich, man in Europa, im Westen auch viel zu wenig.
Ich glaube, da würde ich jetzt auch in meiner Funktion auch als US-Redakteur, der sich ja auch versucht, einen Reim drauf zu machen, was die Trump-Regierung, die Magerbewegung, die ihn trägt, gewählt hat, eigentlich ideologisch, aber auch realpolitisch oder geopolitisch da so eigentlich möchte. Und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, dass sie ideologisch in den kulturkämpferischen, antiliberalen Anteilen eigentlich Russland als Vorbild sehen. Also das Anti-LGBTQ-Bewegungsgerichtete, Anti-Minderheitenschutz. Das teilen sie völlig. Und die Vorstellung, dass man quasi berechtigte regionale Hegemonialansprüche eines Starken doch gefälligst zu berücksichtigen habe als schwächeres Nachbarland, das ist auch etwas, was Trump umtreibt. Wir haben das gestern Abend wieder gehört in der Rede, wo er wieder über Grönland redete, wo er wieder über den Panama-Kanal redete. Das ist jetzt noch nicht Mexiko, soll es auch werden. Er redete aber auch wieder über Kanada, die doch bitte 51. Bundesstaat werden sollte. Das ist noch nicht so weit bis jetzt, dass da Militär losgeschickt wird. Nur die grundsätzliche Vorstellung, eigentlich möchte ich genauso agieren, wie es ein Putin tut, als uneingeschränkter Führer mit voller Kontrolle über alle Teile der Regierung, also Sicherheitsapparat, Gerichte, Justiz, Parlament etc. pp. Das ist ja etwas, was er jetzt auch in seinen ersten 6 Wochen im Amt innenpolitisch massiv angegangen ist. War alles vorher aufgeschrieben in dem berühmten Project 2025. Passiert jetzt aber auch so. Und auch die Amerikaner und Amerikanerinnen, die das nicht wollen, sind im Moment in so einer Art Schockstarre gefangen und wissen nicht so richtig, wie man sich dagegen wehren soll. Das heißt aber auch, das war ja auch einer der Kerne von J.D. Vance Rede in München, dass er halt alle Verbündeten nicht nur mit konkreten Forderungen nach irgendetwas vor den Kopf stößt, sondern eben durch dieses vollkommene Verlassen der eigentlich gemeinsamen Wertebasis, die in der Geschichte des 20. Jahrhunderts eigentlich durch die USA reingetragen wurde, nach Europa, in die Vereinten Nationen und so. Davon dieser völlige Abschied, den wir da jetzt sehen, das ist, glaube ich, das, was es auch so schwierig macht. Die Zeit aber bringt natürlich trotzdem alle dazu zu sagen, wir können uns noch nicht von den USA komplett verabschieden, selbst wenn man die Pläne jetzt ganz anders diskutiert, dass Europa zum Beispiel einen eigenen Atomschutz braucht, weil man sich vielleicht auf die USA nicht mehr verlassen kann. Kein Mensch weiß, ob die USA in 2 Jahren noch überhaupt noch Mitglied der NATO sind oder aber auch, ob sie den Artikel 5, also den Beistandsartikel, der sagt, wenn ein Land angegriffen wird, sind wir alle angegriffen und verteidigen gemeinsam, ob die USA bereit wären, so etwas zum Beispiel bei einem russischen Angriff auf Litauen umzusetzen. Das weiß derzeit kein Mensch. Und ich glaube, es ist eine ganz große tatsächliche Überforderung, die da gerade entsteht, die allerdings natürlich daraus resultiert, das hat insbesondere Inna und Erik mehrfach gesagt, dass man eigentlich sehenden Auges seit Jahren genau in diese Situation hereinrutscht. Und auch die Möglichkeit, dass ein Trump wieder regiert, die war schon zu sehen. Ich würde gerne, weil wir jetzt auch so in die Schlussrunde einsteigen, trotzdem nochmal. Mein Eindruck war, in dem ganzen letzten halben Jahr, also schon vor dem Wahlsieg Trumps, aber als der absehbar war, weil die Umfragen auch in den USA waren ja schon sehr lange so, dass man damit rechnen konnte. Und Trump hat ja relativ deutlich erstmal gesagt, also gut, da war dieser Irrsinn mit in 24 Stunden werde ich den Krieg beenden, aber man konnte in dem Kellogg-Plan und ähnlichem konnte man so ein bisschen nachlesen, in welche Richtung er geht. Man konnte auch nachlesen, dass es ihm nicht um gerechten Frieden, sondern um sofortiges Ende des Krieges geht, eigentlich um selber die auch wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland voll wiederherzustellen und die Sanktionen wegkriegen zu können. Und mein Eindruck war, dass sich die Europäer zwar nie gesagt haben, dass sie das gut finden, sondern immer gesagt haben, da muss aber die Ukraine und die berechtigten Interessen der Ukraine und nichts wird beschlossen ohne die Ukraine, aber eigentlich insgeheim ein bisschen gehofft haben, dass da irgendwas tatsächlich funktioniert, weil sie auch selber die Frage hatten, wie lange halten wir das durch. Müssen sich jetzt alle von dieser Idee, dass da irgendetwas, selbst was nicht Gutes, tatsächlich aber passieren könnte, was erstmal unmittelbar Kriegsendungen beendet, müssen sich alle von dieser Idee komplett verabschieden?
Also erst vielleicht, ich will sagen, dass ich habe das in diesem Gespräch mit Zelensky eigentlich eine Antwort von Trump gehört. Jemanden von Journalisten hat ihn gefragt, dann was werden die USA machen oder die NATO, wenn es wird auf die baltischen Städte angegriffen. Seine Antwort war, ja, ich weiß, sie sind besorgt. Ich glaube, man muss gar keine andere Reaktion erwarten. Ja, über die Frage. Eigentlich, ich muss auch sagen, viele Ukrainer haben auf Trump gehofft, ganz ehrlich.
Auf Trump gehofft?
Ja. Ich habe auch darüber einen Artikel geschrieben. Ja, es klingt jetzt natürlich sehr komisch und naiv, aber trotzdem, sie waren sehr frustriert nach der Joe Biden-Regierung. Es wurde wirklich in der Sackgasse alles gebracht und sie haben gedacht, ja, vielleicht das wird etwas. Ja, wer weiß, er ist so unberechtbar, vielleicht dann doch nimmt er die ukrainische Seite. Aber es hat, wie wir jetzt sehen, noch nichts passiert und vielleicht wird nichts passieren. Aber trotzdem, die Ukraine bleibt eigentlich ja nur erst die Hoffnung auf Europa. Trotz alles, was wir heute besprochen haben, Zelensky und die Ukraine hoffen auf Europa, weil sie glauben, dass eigentlich diese Staaten können ihre Werte verteidigen. Ja, die Ukraine geht nicht um irgendwelchen Wohlstand oder so etwas. Es geht um die Überleben und sie wollen, wenn sterben, dann doch mit den Werten sozusagen. Ja, es klingt auch naiv, poetisch, aber es ist so. Ja, man kann jede Ukrainer auf der Straße fragen, ja, okay, ohne NATO, ohne USA, ohne Europa, aber wir werden trotzdem kämpfen, bis wir noch atmen. So ist die Aussage. Die Ukraine haben in 10 Jahren 2 Revolutionen gemacht, weil sie wollten eigentlich wirklich in eine Demokratie leben. Und jetzt, wenn es wird plötzlich so Verrat von allen Seiten, dann okay, wir bleiben allein. Aber trotzdem, wir bleiben mit das, was für uns wirklich sehr wichtig ist.
Aber ketzerische Frage, hieße das dann auch deiner Einschätzung nach, dass zum Beispiel die mehrere hunderttausend Männer im wehrpflichtigen Alter, die in Westeuropa derzeit im Flüchtlingsstaat uns sind oder zumindest sich dort aufhalten, gehen alle zurück dann?
Ich glaube, also ich kenne keine Zahlen, ganz ehrlich. Ich kenne auch viele Beispiele, wo Männer nicht nur sich verstecken, sondern sie haben Recht, das Land verlassen. Also deswegen, ich kann nicht sagen, es ist 50.000, 100.000 oder wie, um Gottes Willen zu erwähnen, Sarah Wagenknecht sagt, 600.000 Männer. Es ist nicht klar. Ich muss aber andere Antwort geben. Ich glaube, die Frauen sind jetzt bereit, die im Land oder auch in Europa, sie nicht alle natürlich, aber viele. Ich höre und sehe, wie Journalisten, Aktivisten, Schullehrer, Lehrerinnen, sie bereiten sich und machen Training.
Moskau will keinen Waffenstillstand. Sie wollen einen Frieden, wie Sie sagen. Und Frieden definiert Moskau anders als die EU. Und vor allem auch anders als die Ukraine. Ich glaube, wir müssen uns darüber klar werden, was das für ein Frieden sein soll. Hier wird über ein neues Jalta gesprochen. Mit den USA, mit den Chinesen und Russland natürlich ganz vorne mit dabei. Was das heißt, können wir uns denken. Also es geht um Einflusssphären. Und das ist keine Welt, in der ich persönlich zum Beispiel leben möchte.
Ihr Lieben, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich danke euch dreien ganz, ganz herzlich fürs Mitmachen. Wir kommen hier nicht mit einem richtig fröhlichen, optimistischen Blick auf die nächsten Monate oder Jahre heraus. Das ist wahrscheinlich auch nicht möglich. Wir werden ganz bestimmt darüber weiter diskutieren und ihr werdet natürlich alle auch, oder wir alle vier werden in der Taz auch weiter darüber schreiben. Wir danken ganz herzlich Cansat İçbinar für die Redaktion dieses Podcasts, Daniel Fromm für die Produktion. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns schreiben wollt, Anregungen, Gedanken, Kritik mitgeben wollt, schreibt uns gerne an bundestalk@taz.de. Wenn es euch gefällt, grundsätzlich der Podcast oder auch diese Folge, teilt uns herzlich gerne oder lasst uns Likes da. Wenn ihr Geld übrig habt, dann findet bitte Taz zahlig, das freiwillige Bezahlprogramm der Taz auf taz.de, auch das nutzt immer. In diesem Sinne, vielen Dank allen. Bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.